Hallo ihr Lieben
Hi und hallo.
und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle
Currywurst.
und Mord.
Und heute ist Betty dran und ich gebe meinen Senf dazu.
Ja, dieses Mal geht es zurück in die Vergangenheit. Du warst ja letztes Mal auch in den 50er Jahren. Und auch ich begebe mich zurück in die 50er Jahre. Und zwar genau in das Jahr 1956.
Ich bin gespannt.
In den Februar, es ist ein eisekalter Februar. In den 50er Jahren ist ja nun vieles anders, als es heute ist. Es ist sozusagen eine Zeitreise, die wir machen. Einmal ist es 11 Jahre nach dem Krieg, wo es eben eine große Wohnungsnot noch immer gibt, wo verzweifelt Leute, die jetzt in den Kriegszeiten Kinder waren, Wohnungen suchen, weil sie eine Familie gründen möchten. 1956 ist das Jahr vor dem Beginn der Boomer-Jahre. Die Kriegskinder sind groß und Privatsphäre haben die wenigsten Leute, weil die Wohnungen klein sind, ganze Familien da drin wohnen. Und so ist das Wohnungsproblem ein ganz großes Problem. Auf der anderen Seite, in die 50er Jahre auch die Jahre Wirtschaftswachstums. Das sind die Jahre, in denen die deutsche Wirtschaft boomt. Und jeder, der ein bisschen Privatsphäre haben möchte, der findet sie in seinem Auto.
Ich hätte jetzt
Das
gesagt
Auto.
Büsche. Hätte gesagt Büsche.
Nein, 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 findet sie in seinem Auto. Dazu kommen dann allerdings mit dem Auto auch noch eine andere neue Art der Freiheit. Man hat ja früher gesagt, es gibt keinen Sex vor der Ehe.
Naja, hat man gesagt, ne?
Hat man gesagt. Und man hat das natürlich auch sehr streng geahndet, wenn junge Leute dabei erwischt wurden. Wobei es natürlich immer zwei Maßstäbe gab. Einmal für Männer, wo man sagt, na ja, es ist ein junger Mann. Und einmal für Frauen, das ist dann gleich eine Schlampe.
Ja, damals hat man, glaube ich, Flittchen gesagt oder leichtes Mädchen.
Genau. Flittchen, ganz genau. Ne? Also gar nicht. Trotzdem sind natürlich die Leute, die Kriegskinder waren, jetzt gerade in den 20ern bis 30ern. Und früher hat man im Alter zwischen 17 und 23 geheiratet, wenn man auf legale Art und Weise Sex haben wollte. Man hat sehr, sehr jung geheiratet. Aber das möchte natürlich nicht jeder. Und die Büsche sind auch nicht gerade wirklich eine Alternative, wenn man mit seinem Allerliebsten mal ein Schäferstündchen verbringen möchte, weil das in der Öffentlichkeit auch wieder eine Straftat ist. Also schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ich liebe
Seine
deinen Pfiff.
Privatsphäre zu Hause und erotische Bedürfnisse andererseits führen halt dazu, dass man das Auto nimmt. Und was würdest du tun?
Ja, im Auto Sex haben?
Ja, aber natürlich fährt man weit weg ins Grüne, denn man darf in der Öffentlichkeit nicht erwischt werden.
Ah, Knutschhügel.
Genau, irgendwo, wo man nicht gesehen wird und irgendwo, wo man auch ankommende Leute bei Zeiten sieht. Wer im Rheinland wohnt, der nimmt natürlich die Flussauen, also in hier Fall den Rhein, die Rheinauen und fährt dann mit seinem Auto in die Rheinauen. Und das machen natürlich auch Düsseldorfer, wenn sich da entsprechendes Bedürfnis haben, sich entsprechend Leute gefunden. Und so ist es auch im Jahr des Februar, also im Februar 1956. Und zwar geht es um einen jungen Mann, er heißt Peter Falkenberg, ist 27 Jahre alt und arbeitet als Chauffeur. Wo? Sondern er fährt den höchsten Ministerialbeamten des Landes Nordrhein-Westfalen, den Herrn Julius Dreyfus, mit seinem Dienstwagen, einem Mercedes 170 S. Da muss man sich eine große, protzige Politikerlimousine vorstellen, der es an nichts fehlt, inklusive luxuriöser Innenausstattung. Peter hat eine makellose Vergangenheit. Also sein Lebenslauf ist bestens, hat den allerbesten Leumunds und er wohnt bei einer Vermieterin, wo er ein Zimmer in ihrer Wohnung hat, also auch relativ lückenlos kontrolliert wird. Trotz seines guten Gehalts kann er sich keinen eigenen Wagen leisten. Und warum auch? Er hat einen anderen Weg gefunden, zu einem Auto zu kommen. Wenn er nämlich Feierabend hat, fährt er das Luxusgefährt seines Chefs, nämlich nicht in die Garage, wo sie hingefahren werden sollte, sondern er nimmt sie und fährt damit herum und behauptet überall, das ist mein Auto. Auf die Mädchen der damaligen Zeit, deren einziges Erziehungsziel darin besteht, einen reichen Mann zu heiraten, ist er dadurch natürlich zum Objekt der Begierde geworden. Mhm. 27 Jahre alt, unkündbar angestellt beim Ministerium und so ein protziges Auto, da muss richtig Geld dahinter stecken. So geht er auch am Abend des 7. Februars los. Er fährt also den Wagen nicht in die Garage, sondern er fährt in der Altstadt herum und lernt die 4 Jahre jüngere, nur 23 Jahre alte Hildegard Wassing kennen.
Also auf der Suche nach einem Flittchen.
Das ist das Mädchen nicht. Das ist eigentlich bisher ein ganz zuverlässiges Mädchen, das auch keinerlei Erfahrung mit Männern wohl hat. Auch gut behütet groß geworden ist. Also ein sehr liebes und sehr gutes Mädchen. Und die beiden flirten den gesamten Abend in einem Tanzlokal miteinander. Sie ist auch, sie hat auch einiges hinter sich. Sie hat die Flucht aus dem Osten überlebt mit dem großen Treck und ist samt ihrer großen Familie jetzt in Düsseldorf und die sind auch sehr, sehr arm. Und sie hat sich jetzt also diesen Tanzabend so gegönnt. Die beeindruckt er jetzt mit seinem riesigen Luxusfahrzeug natürlich sehr. Aber sie haben auch ganz unabhängig davon einen sehr schönen Abend und eine sehr schöne beginnende Nacht, die sie da eben verbringen. Fragt er sie, ob er sie nicht mal in dem Wagen, ob sie nicht mit ihm herumfahren will.
Ja, klar.
Ja, klar, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, dass die Frage nach einer Tour mit so einem Auto eigentlich fast gleichbedeutend war nach der Frage mit, ob man nicht miteinander jetzt doch ein bisschen weitergeht. Und eigentlich ist es die Einladung zum Sex auf der Rückbank.
Ja, ne? Würdest du auch so sehen, ne?
Ja, würde ich auch. Also heute vielleicht wird es vielleicht anders kommuniziert, aber damals...
Auf dem Kaffee?
Ja, ich glaube... Entweder nennt sich das, willst du bei mir Netflixen oder du gehst direkt auf Tinder.
Genau, ne? Also das Mädchen hat das eigentlich, die ist wie gesagt sehr konservativ, sehr gut behütet und wir wissen auch nicht, ob es nicht ihre erste Liebe war, wo sie sich das erste Mal verliebt. Also ein ganz konservatives Mädchen und sie hat halt den Abend sehr genossen und er lädt sie zu einer sogenannten Spritztour ein. Auch dieses Wort ist schon sehr doppeldeutig zu interpretieren. Und Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. Entschuldigung.
Leider ist es so super. Ich glaube, wir haben gerade unseren Titel gefunden.
So, und natürlich führt er sie dann zu seinem Dienstwagen und sagt, das ist mein Auto und das Mädchen ist so beeindruckt und bisher hat er positive Erfahrungen. Jedes Mädchen ist beim Anblick seines Wagens schwach geworden. Und das Mädchen steigt also dann ein.
Aber wie du schon sagst, wenn die Mädchen auch recht arm sind, dann ist da ja nicht nur, okay, ich lerne vielleicht auch die Liebe kennen, der ist auch noch wohlhabend und man träumt natürlich von einem besseren Leben. Ja. Ich unterstelle jetzt mal, dass viele Frauen dann doch vielleicht auf was Ernsthaftes gehofft haben.
Ja, sie bestimmt auch.
Ja.
Also von ihrer ganzen Vorgeschichte ist sie wirklich ein sehr behütetes Mädchen, das also auf so eine merkwürdige Ideen gar nicht kommen würde.
Okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Und so steigt sie zu ihm ins Auto. Es kann sein, das Problem fängt da schon an. Er wird gesehen, wie er dort einsteigt. Wenn ich die Quellen richtig interpretiere, hat man das bei ihr nicht unbedingt gesehen. Das kann verschiedene Gründe haben. Dass sie eingestiegen ist und sich dann irgendwie klein gemacht hat, damit man nicht sieht, dass sie da einsteigt. Oder aber, dass er erst ein paar Meter gefahren ist und sie dann an der nächsten Ecke zusteigt.
Ja, und also jetzt ist sie die Jacke übergezogen. Das könnte ja auch gehen, ne? So.
Genau. Es geht ja auch immer um den guten Ruf und ein Mädchen, das man dabei sieht, wie sie einsteigt, vor allem wenn sie mit Freunden unterwegs ist, das ist dem guten Ruf nicht zuträglich. Sagen wir es mal vorsichtig. Und die beiden fahren längere Zeit erst einmal herum und parken schließlich in den Rheinwiesen das Auto. Es ist um diese Zeit an der frühen und beginnenden Nacht sehr dunkel. Vielleicht ist auch schon früher Morgen. Sie sind allein in den Rheinwiesen und kilometerweit ist keine Menschenseele. Die Hildegard ist total verliebt und der Peter nun Der macht das öfter, aber er ist ihr jedenfalls nicht abgeneigt. Aus irgendeinem Grund klettert die Hildegard dann auch nach hinten zu ihm auf die Rückbank und der vergnügliche Teil des Abends kann jetzt eigentlich beginnen.
Ja, für ihn.
Für sie auch natürlich, denn sie ist ja freiwillig dazu gestiegen. So, jetzt kommt der nächste Morgen. Peter Falkenberg erscheint nicht zum Dienst. Sein Chef ist nicht irgendwer, sondern der wichtigste Mann, der wichtigste Ministerialbeamte des Landes Nordrhein-Westfalen. Julius Dreyfus lässt zu Hause bei Peter Falkenberg die Vermieterin anrufen und erfährt, dass Peter Falkenberg zu Hause nie angekommen ist. Er war den ganzen Abend direkt nach Dienst dort nicht mehr gesehen. Auch das Auto ist nie in der Garage angekommen. Offenbar ist Peter Falkenberg unterwegs spurlos verschwunden. Dem Minister kommt jetzt der Gedanke, dass ihm sein Dienstwagen jetzt unterschlagen oder gestohlen worden ist und er will zunächst Anzeige erstatten. Aber man könnte auch vermuten, dass vielleicht eine politische Tat der Sache zugrunde liegt. Dass es eben dem Minister vielleicht gilt. Die Sache ist außerordentlich mysteriös, aber der Peter taucht wirklich überhaupt nicht mehr auf. Man stellt dann bei der Durchsuchung seiner Wohnung fest, dass er alle seine wichtigen Sachen dort gelassen hat. Also er hat sein Sparbuch da gelassen, er hat Geld da gelassen, er hat seinen Ausweis da gelassen. Er hat nichts, wo man sagen könnte, der hat den Luxuswagen seines Chefs geklaut und ist damit abgehauen, um sich woanders zu verkaufen und ein schönes Leben zu machen, was zuerst gedacht wird. Nichts deutet darauf hin, sondern er ist einfach nicht nach Hause gekommen. Jetzt wird die Sache mysteriöser. Gleichzeitig ist die Mutter von Hildegard bei der Kripo, denn auch ihre Tochter ist nicht wiedergekommen. Und sie betont nochmal, dass sie eigentlich zu einer vereinbarten Zeit zu Hause sein sollte und sie gilt als ein absolut gewissenhaftes Mädchen. Und die Kripo in Düsseldorf ist nicht besonders überrascht. Sie hat sowas nämlich schon kommen sehen. Denn kurze Zeit zuvor hat es in Düsseldorf einen ähnlichen Fall gegeben, in dem ein Liebespaar auf der Rückbank in Action war und beide ermordet worden und ausgeraubt worden sind. Und einigen Jahr vorher gab es auch noch einen Fall, wo ein Düsseldorfer Rechtsanwalt, und der Fall ist für damalige Verhältnisse noch skandalöser, das Auto in Stadtrandlage geparkt hat und einen jungen Hilfsarbeiter, der so 5, 6 Jahre jünger war als er, so auch in den 20ern, also nicht minderjährig, sondern aber nur ein paar Jahre jünger, aber eben männlich, im Auto hatte. Und damals ist Homosexualität eine Straftat, die mit Gefängnisstrafe bewährt ist.
Skandalös.
Skandalös. Und ein Anwalt, doppelt skandalös, jemand, der das Recht vertritt, bricht das Recht, indem er schwul ist. Diese beiden haben ebenfalls zusammen, ich meine in der Gegend des Hofgartens, was auch damals schon ein begehrter Treffpunkt war, nicht nur heute, Sex auf der Rückbank ihres Autos gehabt.
Und natürlich auch ermordet worden.
Ja, zumindest ist der Rechtsanwalt ermordet worden. Der junge Mann, der wohl unter ihm lag, hat sich dann nach einem Schlag auf seinen Schädel totgestellt. Und so hat er das wohl überlebt, konnte aber auch nichts weiteres zum Täter sagen. Aber auch da ist das Pärchen ausgeraubt worden. Also es ging nicht nur um das Umbringen, sondern es ging auch um das Ausrauben. Und es handelte sich in allen Fällen um große, teure Autos. Hat die Kripo nicht aufklären können und sie befürchten daher entweder, dass es direkt gegen den Minister, also den Ministerialbeamten Julius Dreyfus geht oder aber, dass es eben der Mörder ist, der die beiden anderen Liebespaare getötet hat und der in Düsseldorf unter dem Namen der Liebespaarmörder eingegangen ist.
Mhm.
Also versucht die Kripo jetzt hier bei Peter und bei der Hildegard Wassing zu ermitteln und tatsächlich, sie kommen einen Schritt weiter, als einen Tag später ein Schupo nannte man die, also Schutzpolizist, der also in der Stadt so herumläuft, von einer Anwohnerin des Düsseldorfer Hauptbahnhofes beim Ärmel gepackt wurde und sie ihn zu einem Wagen zog. Der Wagen war ein dicker Mercedes, der tatsächlich auch schon für den Schupo erkennbar der verschwundene Wagen des Ministerialbeamten ist. Und dieser hat wohl stundenlang mit brennendem Licht und ratterndem Motor am Düsseldorfer Hauptbahnhof gestanden. Ist Ihnen aufgefallen. Dieser Dienstwagen mit dem Kennzeichen R209448, also damals noch andere Kennzeichnung als heute, wurde dann natürlich untersucht von der Spurensicherung, die man auch damals schon gehabt hat. Und siehe da, auf dem Rücksitz waren bräunliche Flecke, die, klarer Fall, auf menschliches Blut hindeuten.
Aber die Leichen sind oder die Personen sind verschwunden.
In dieser Sekunde haben die Kripo-Beamten die Sorge, dass auch dieses Liebespaar ermordet ist. Am 9. Februar in der Nacht brennt in dem Ort Ilverich eine Scheune ab. Ilverich gehört zur Rheininsel. Das ist eine Insel, die die Rheinschleife und ein alter Rheinarm gebildet haben. Heute ist Naturschutzgebiet, ist sehr schön, mit dem Fahrrad lang zu fahren. Es liegt gegenüber von Düsseldorf, aber Düsseldorf hat ja auch linksrheinische Stadtteile und es grenzt auch an diese linksrheinischen Stadtteile von Düsseldorf. Aber es gehört bereits zu Meerbusch, ist aber direkt an der Grenze. Nebenbei der Mordfall im Maisfeld, den wir ja schon mal hatten, spielte auch auf dieser Insel. Ja? Und dort ist eine Scheune und in dieser Brandruine findet die Polizei zwei Leichen, die schließlich als Peter Falkenberg und Hildegard Wassing identifiziert werden. Man fragt sich in diesem mysteriösen Fall, warum steht der Mercedes mit Blut und laufendem Motor am Hauptbahnhof, aber warum sind die Opfer verbrannt in einer Scheune? Ziemlich weit entfernt.
Also ich würde jetzt vermuten, weil es eben das Auto von diesem Politiker ist, dass es so ein besonderes Auto war, dass man nicht widerstehen konnte und damit noch eine Spritztour gemacht hat.
Das werden also alle möglichen Vermutungen jetzt geäußert. Und vor allem ist die Polizei, wird auch in den Medien sehr stark kritisiert, weil sie die anderen Morde auch nicht hat aufklären können. Ja. Und jetzt schon wieder ein Fall. Also ganz gezielte Liebespaarmörder. Ich meine, der hat es auch leicht. Der braucht sich nur an die abgelegenen Rheininseln hinzustellen und zu warten. Irgendeiner wird an dem Abend schon vorbeikommen, ja. Es kommt immer irgendwer, der dort ein Stündchen verbringen möchte. Aus einem weiteren völlig ungeklärten Grund gehen die Leute davon aus, dass sagt die Polizei, dass der Täter vermutlich ein Einzelgänger ist und der sonderbar sein müsse. Also es wird einfach diese Vermutung in den Raum gestellt. Mhm. Dementsprechend fängt eine Art Treibjagd an auf jemanden, der Einzelgänger ist und sonderbar ist und möglichst noch in der Umgebung wohnt.
Also jeder kauzige Nachbar wird jetzt auseinandergenommen.
Ja. Sie finden sehr schnell einen, und zwar den 25 Jahre alten Reisevertreter Erich von der Leyen. Der Mann, 25 Jahre alt, wohnt in Meerbusch-Büderich, nicht weit entfernt, galt als sonderbar, warum auch immer, obwohl er einen guten Beruf hat. Vielleicht ist er auch ein besonders selbstständiger Mensch, aber irgendwas hat er an sich, weshalb sie ihn für verdächtig halten. Er hat auch ein Auto, aber er hat in dieser Tatnacht kein Alibi. Er sagt wohl, dass er zu dieser Zeit alleine war. Sie untersuchen dann sein Auto. Und jetzt kommt ein super mega Fahndungserfolg für die Düsseldorfer Kripo. Sie finden auf den Schonbezügen Blut. Und ebenso auf seiner Jacke. Das Gerichtsmedizinische Institut in Düsseldorf, das es auch in den 50ern schon gab, konnte feststellen, es ist menschliches Blut, es ist Blut aus der Gruppe B. Und B, die konnten nicht mehr sagen als Gruppe B oder Gruppe A. Mehr konnten die damals nicht sagen. Ne?
Ja.
Und B ist auch die Blutgruppe von Peter Falkenberg.
Ja gut, und, aber da gibt's ja dann nur 50% A oder B.
Genau. Genau. Also heute muss man ein bisschen lachen angesichts der Ermittlungsmethoden, obwohl die natürlich alles, was damals auf der Höhe ihrer Zeit war, eben gemacht haben. Aber heute kommt einem das manchmal wirklich ein bisschen
primitiv vor?
Ja, ein bisschen mittelalterlich vor, ne?
Mhm.
Der untersuchte 25-Jährige hat jedoch eine ganz andere Blutgruppe. Von ihm war das Blut also nicht. Und deshalb geht die Polizei davon aus, dass es sich bei der Blutgruppe B um seine Opfer handelt und dass er mit der Blutgruppe A eben der Täter ist. Der junge Mann, der Herr von der Leyen, behauptet allerdings, dass er der Täter nicht ist, dass er auch mit der Tat überhaupt nichts zu tun ist. Und er erzählt von einer Hündin seiner Freundin, die erst kürzlich bei ihm im Auto gewesen wäre. Und er sagt immer wieder, es könne sein, dass die Hündin an dem Tag eine Verletzung hatte oder dass die, ja, wie auch immer, dass das Blut von der Hündin stamme und nicht von einem Menschen. Und er sagt das immer und immer wieder und ist durch nichts auf dieser Welt zu einem Geständnis zu pressen. Die Polizei hat aber nun in der Öffentlichkeit schon überall bekannt gegeben, dass sie den Täter haben.
Cool.
Sie, Ja, toll. Sie lassen schließlich das nochmal untersuchen. Diesmal nicht in Düsseldorf, denn die hatten menschliches Blut der Blutgruppe B diagnostiziert. Nun macht es das Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Wunder über Wunder. Es ist Hundeblut.
Was jetzt?
Richtig. Es war definitiv nicht menschlichen Ursprungs. Der Verdächtige hat also die Wahrheit entgesagt und dann haben sie ihn auch tatsächlich dann entlassen. Die Medien, ja, haben das auch durchaus als einen sehr peinlichen Irrtum und der Beschuldigung eines, ja, Unschuldigen zur Kenntnis genommen. Wie es manchmal auch macht, ist es so, dass sie sich so auf den Täter eingeschossen hatten, dass sie andere Spuren nicht mehr untersucht haben, sondern alle Spuren nur noch auf ihn hin zu suchen versuchten. Und durch dieses ist das Problem, dass die Spuren, die der echte Täter hinterlassen hat, komplett, ja, ich will nicht sagen verwischt worden sind, aber überhaupt nicht mehr zu verwenden waren.
Mhm.
Also blieb dieser Fall zunächst ungeklärt. Der andere Doppelmord wurde einige Jahre später allerdings tatsächlich aufgeklärt. Den könnte ich vielleicht zu einem späteren Anlass nochmal verwenden, weil das tatsächlich ein sehr mysteriöser Mord und Mörder war. Und da es genau dasselbe Schema hatte, seinen Mord, wie der Mord an dem jungen Pärchen, hat der aber grundsätzlich niemals etwas gestanden, bevor ihm, also dieser Mörder in dem anderen Fall, wenn man ihm nicht das einwandfrei hat nachweisen können. Also nur dann, wenn das Geständnis eigentlich noch taktische Vorteile besessen hat, schwieg der sich durch. Aus dem war also nicht rauszukriegen, ob er derjenige gewesen ist, der auch Peter und Hildegard ermordet hat. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass er das gewesen ist, weil es exakt dieselbe Methode war.
Mhm.
Das ist also nicht zu klären, was in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar in Ilverich auf der Rheininsel passiert ist und lässt sich einfach nicht mehr rekonstruieren. Das andere war allerdings ein Mord mit einer Waffe. Und zwar hatte dort der Täter diejenigen mit einem gezielten Kopfschuss getötet.
Ich weiß ja jetzt nicht, was bei den anderen Leichen noch über war, nachdem sie im Feuer waren. Und ob man da dann überhaupt noch feststellen konnte, ob sie nicht vielleicht auch mit einer Waffe umgebracht worden sind.
Ganz genau, das ließ sich jetzt machen. Und bei dem Verbrennen kann man eben nicht sehr viele Sachen. Der Täter, den man da ihn dann später festgenommen hat für den anderen Mordfall, der ist von einem Jäger erwischt worden, wie er in einem Wald bei Düsseldorf wieder ein Liebespaar beim Amüsement beobachtet hat, hatte eben da gleichzeitig eine geladene Waffe mit sich. Das kam dem Jägermeister so komisch vor, dass er die Polizei informiert hat und diese tatsächlich ihn auch als Täter dann herausfinden konnte. Und zwar insbesondere als Täter auf Bernd Servé und dessen Partner, also auf das schwule Paar im Jahr 1953. Und er hat als jemand, der früher auch Soldat war, einfach einen gezielten Kopfschuss angesetzt.
Ja.
Und danach geraubt.
Ja, das deutet ja quasi schon auf jemanden hin, der dann gut im Umgang mit Waffen ist, wenn das schon so gezielte Kopfschüsse gewesen sind.
Richtig.
Ja.
Und das andere Pärchen war ebenfalls genau dasselbe, gezielte Kopfschüsse. Und schließlich noch ein weiterer Mordversuch an einem Liebespaar, ebenfalls im Jahr 56. Der ist dadurch vereitelt worden, dass das Mädchen, was im Auto saß, Passanten um Hilfe gerufen hat, die dann durch ein Wunder dann wohl doch noch irgendwo in der Nähe waren und angerannt gekommen sind. Und das hat dann den Täter zur Flucht veranlasst und er konnte dann nachträglich auch als dieser Täter beobachtet werden. Beim Verhör wurde dann später auch bei diesem anderen Mann festgestellt, dass er eben, ich will nicht sagen, da du mal sadomasochistische Fantasien hatte, dass diese aber sozusagen, diese Antriebsfeder dafür gewesen worden ist. Und der Täter in den anderen Fällen ist 34 Jahre länglich verurteilt worden, hat 34 Jahre auch abgesessen und ist im Juli 1990 aus Schwerte entlassen. Wenn man ihn persönlich, also bei Wikipedia googelt, er heißt Boost mit zwei O, dann stellt man fest, dass da steht mutmaßlicher Serien. Mutmaßlich eben deshalb, weil man ihm diesen Fall nicht nachweisen konnte. Und weil es auch in den anderen Fällen
ja, mitunter ein bisschen dürftig war. Also eigentlich hat man ihn mehr oder weniger nur dadurch entdeckt, dass er eben mit einer gezückten Waffe im Anschlag auf dabei war, ein neues Liebespaar anzuspringen.
Also ich finde, das ist schon ziemlich belastend. Ich sitze nicht mit einer Waffe in einem Gebüsch und warte, wie ich jemanden beim Knutschen beobachte.
Also dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, er war auch für diesen Mord verantwortlich. Und ich vermute mal, dass das so gewesen sein wird. Damit wäre er ein wirklich krasser Serienmörder. Da hat also mindestens 6 Tote auf sein Konto gehen. Oder aber er war es tatsächlich nicht. Dann ist dieser Mord auch nach über 60 Jahren noch ein ungelöster Fall. Und man könnte natürlich fragen, wer der aus dieser Zeit noch lebt, erinnert sich an die Nacht vom 7. zum 8. Februar 1956 in den Ilvericher Rheinauen-Oder, eine Nacht in der Düsseldorfer Altstadt.
Was ich jetzt noch so als Theorie hätte, man hat das Auto des Politikers entdeckt, hat gedacht, der sitzt da drin, vielleicht auch irgendwelche mediengeilen Reporter oder wie auch immer,
ja,
die dann mit so ein paar Skandalfotos oder einem Bericht vielleicht noch Geld verdienen wollten. Vielleicht hat er ja auch von hinten ähnlich ausgesehen, der Fahrer, wie der Politiker. Man hat dann so versucht, die zu überwältigen oder wie auch immer. Und dann ist es zu einem Kampf gekommen. Derjenige, der dann seine Skandalstory vielleicht verkaufen wollte, hat dann gedacht, scheiße, die Situation ist eskaliert. Und dann hat er versucht, die Beweise beiseite zu schaffen, weil das ist so dieses, ich verbrenne die Leichen in der Scheune, weicht so von allem ab, was du davor erzählt hast. Und bei dem schwulen Pärchen hat ja zumindest der eine wohl überlebt, wo er ja sich erst totgestellt hat. Und bei einem anderen Fall diese Frau, die dann Passanten um Hilfe gerufen hat. Also zeigt das quasi auch, dass derjenige, der die anderen Taten begangen hat, eben vielleicht doch nicht so geübt war und Fehler begangen hat, während das mit der Scheune und dem Feuer und dem Beseitigen von Beweisen irgendwie eine ganz andere Vorgehensweise ist.
Ja, ich muss echt sagen, ich habe das auch gedacht. Das ist eine ganz andere Vorgehensweise, die Leichen zu verbrennen. Die anderen hat er einfach nur zurückgelassen. Der hat noch nicht mal genau geguckt, ob die tot sind oder nicht, sondern der hat die erschossen, ausgeraubt und ist abgehauen.
Mhm.
Und jetzt auf einmal werden die woanders hingefahren. Und warum sollte man ein Auto an einer so auffälligen Stelle wie dem Düsseldorfer Hauptbahnhof hinstellen und 2 Stunden laufen lassen? Ich will's, dass das Auto gefunden wird.
Und dass das irgendwie, also das hat schon was irgendwie mit dem Politiker zu tun, meiner Meinung nach. Also das vermute ich jetzt.
Das wäre jetzt auch so mein Verdacht, dass das möglicherweise mit dem Politiker zu tun haben könnte. Hat der irgendwas gewusst, der Peter Falkenberg, was er nicht hätte wissen dürfen?
Und da wollten die Gegner ihn reinreiten?
Auch das ist gut möglich, dass die ihn mit irgendwas reinreiten wollten. Also das ist ein wirklich, in mehrere Richtungen interessanter Fall. Und ich finde die These, dass es mit Politiker zu tun hat, eigentlich wahrscheinlicher, eben weil das Verhalten mit dem Abbrennen so ganz anders ist.
Mhm.
Ja, der Boost hat eben wirklich mit Entschiedenheit bestritten, dass er das gewesen ist. Wenn er die anderen Sachen zugegeben hat und die nicht und die Handschriften auch so unterschiedlich sind, könnte man auch vermuten, dass sich jemand die vorhandenen Serienmorde zunutze gemacht hat, um einen anderen Mord zu gehen und die Schuld auf den Liebespaarmörder von Düsseldorf.
Mhm.
Also ja, finde das auch ganz schwierig. Ich glaube nicht, dass man das noch klären wird. Es sei denn, es würde nochmal eine Cold Case-Ermittlertruppe gehen, aber das wird ja gegen vermutlich Tote nicht mehr ermittelt. Also werden wir das wahrscheinlich nie erfahren, wer dafür verursacht ist.
Wir begeben uns selbst auf die Spur.
Wir begeben uns selbst auf die Spur, oder es sei denn, einer von unseren Hörern kann sich an diese Nacht erinnern und aus Düsseldorf und kann etwas dazu sagen. In den 20ern und 30er Jahren geboren sind.
Ja, aber vielleicht haben ja irgendwelche Zuhörer, Eltern groß. Ich meine damit, wenn du dir die anderen True Crime Podcasts anhörst, haben die ein weitaus jüngeres Publikum. Also uns sind tatsächlich die Älteren so ein bisschen zugeneigt. Also das heißt,
super, super.
Ja, nein, ich meine nicht, dass ihr alt seid, sondern ihr seid toll.
Ja. Ja, aber also da müssten sich wirklich Leute melden, die um 1920, 30, 40 geboren sind.
Weiß ich nicht, ob sich da jemand findet.
Ja, also die vielleicht auf dem Sterbebett noch sagen, ja, übrigens, ich weiß, wer jetzt.
Ich war's.
Okay. Genau. Dann wünschen wir jetzt unseren Lesern
Hörern,
Entschuldigung, eine wunderschöne, schöne neue Woche mit wunderbarem Herbstwetter und Gut, dass Sie es heute nicht mehr mit nötig haben, auf irgendwelchen verlassenen Plätzen im Einsamen und Dunklen
zu knutschen. Und falls doch, steigt dich ein. Steigt einfach nicht zu Fremden ins Auto.
Das hätte ihr aber auch nichts genutzt, wenn es bekannter gewesen wäre.
Naja, aber sie hätte ja ihren Standort teilen können, so wie heute.
Seit es Handys gibt, genau.
Ja, genau. Ja gut, ihr Lieben.
Dann habt eine schöne Woche.
Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.
Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.